Liebe Geschwister, vor einiger Zeit habe ich mich entschieden, eine kleine Reihe von Klartextpredigten zu halten, die ich im Laufe der nächsten Monate dann auch halten möchte. Es sind so viele verschiedene Dinge, die mir das so irgendwie klar gemacht haben, dass ich darüber reden soll. Vorausschicken möchte ich immer, dass meine Erkenntnis ist und jemand auch durchaus eine andere Erkenntnis über das eine oder andere haben darf und ich ihm deswegen nicht die Geschwisterschaft sozusagen aufkündige. Das möchte ich vorausschicken. Können wir das erste Bild mal sehen? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir waren vor einigen Tagen noch im Allgäu, haben dort ein bisschen uns bewegt, sind gewandert, Fahrrad gefahren. Und als wir dann in unsere Ferienwohnung kamen, habe ich erstmal die Schiebetür aufgemacht. Ich wusste, dass man dann guten Ausblick hat, weil Susanne letztes Jahr schon mal dort war. Dann mache ich die Gardinen da weg, die Schiebetür auf und sehe dort eine Schafherde. Und in der Tat war nur ein einziges schwarzes Schaf dabei. Und das stand in dem Moment wirklich allein. Es war eine Herde von knapp 50 Tieren. Und ja, das hat mich natürlich sofort dann auch dann zum Thema geführt oder letztendlich auch begleitet. Da steht das Schaf, das schwarze Schaf mitten alleine. Man hat den Eindruck, kein einziges anderes Schaf will mit diesem Schaf was zu tun haben. So, jetzt können wir das wieder ausblenden, Christiane. Danke. Den Text für heute finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Jesus ermahnt diese Frau, aber er richtet sie nicht. Die Ankläger jedenfalls wollten den Tod der Frau. Sie wussten aber auch um ihre eigene Sündhaftigkeit und kannten die Schrift. Ich kann mir daher vorstellen, dass sie sich nun selbst in größter Gefahr sahen, als Jesus sie mit ihrer eigenen Schuld konfrontierte. Und wie wir das ja eben im Text gehört haben, hat sich dann einer nach dem anderen aus dem Staub gemacht. Liebe Geschwister, heute soll es darum gehen, wie wir mit Sünde und Sündern in der Gemeinde umgehen. Ich bin ja in den letzten Jahren doch immer wieder auch mal unterwegs gewesen, habe natürlich auch Kontakte zu anderen Gemeinden. Und dann kommt man ja schon mal ins Gespräch. Da geht es dann auch immer um Dinge, die in der Gemeinde nicht so gut gelaufen sind. Und man spricht darüber und tauscht sich darüber aus, wie man damit umgegangen ist. Und ich hatte den Eindruck, dass man ganz häufig in Gemeinden gleichartig mit Sünde und Sündern umgegangen ist. Häufig, nicht überall ist das so, aber häufig ist mir das begegnet, dass das gleichartig war. Wer von euch nun schon einmal in einem Hirtendienst berufen war, der weiß, dass die seelsorgerliche Beschäftigung und Aufarbeitung mit Sünde und Sündern nicht wirklich einfach ist. Man könnte sich natürlich der Schrift bedienen, um es sich mal einfach zu machen und auch schnell zu machen. Man holt sich da einen bestimmten Vers heraus oder einen Abschnitt, kann in wenigen Minuten die Sachlage klären und dann Daumen rauf oder Daumen runter. So geht das manchmal. Ich denke, wir müssen drei Dinge bei dieser Thematik wirklich beachten. Das ist ganz wichtig. Erstens ist das Zeugnis der gesamten Schrift wichtig, nicht einzelne Verse oder Abschnitte. Wir wollen ja schließlich keine Sektierer sein, davon gibt es genug. Das Zweite ist, dass wir uns nicht anmaßen, Richter zu sein. Wenngleich die Ältesten ja auch die Aufgabe haben, Dinge wirklich auch mal deutlich anzusprechen und zu benennen, aber eben nicht zu richten. Und das Dritte ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir immer darauf schauen, was hier drin steht. Und zwar, wie Jesus mit Sündern umgegangen ist. Das ist ganz wichtig. Ich sage ja eben, dass ich im Gespräch mit dem einen oder anderen Gemeindeleiter und Pastor bin. Und ein Verantwortlicher in einer Gemeinde erzählte mir jüngst, dass sie jetzt als Ältesten endlich mal die Missstände in der Gemeinde angehen wollen. Konkret ging es da wohl um Geschwister, die unverheiratet zusammenlebten. Sie wollten dann diesen jungen Paaren klar machen, dass dies so nicht geht und nicht toleriert wird. Einen anderen, noch etwas krasseren Fall habe ich selbst mal miterlebt. Ich denke mal, das ist so anderthalb Jahre bis zwei Jahre her, dass wir, als wir wieder unterwegs waren, einige hundert Kilometer von hier weg, in einem Gottesdienst waren und nach der Predigt ein Mann aufgestanden ist und seinen Austritt aus der Gemeinde erklärt hat. Der Vorlauf war, dass sich ein junger Mann in dieser Gemeinde, der als Kind in der Gemeinde aufgewachsen ist, mit, ich weiß nicht, Anfang 20, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er war, geoutet hat, dass er homosexuell war. Und das hat diesen Mann, der als Kind, wie er sagt, der sexuell von einem Pädophilen missbraucht worden ist, dazu geführt, dass er in dieser Gemeinde mit diesem Mann, mit solchen Verbrechern nicht leben kann. Die Eltern des jungen Mannes waren wohl auch da. Sehr engagierte Leute in der Gemeinde. Und auch der junge Mann selbst war Mitarbeiter. Da kann man sich vorstellen, was da bei diesen Menschen angekommen ist. Und ja, was war passiert? Er hatte im Grunde genommen diesen jungen Mann, der sich geoutet hat, auf die Stufe mit Verbrechern gestellt. Diese Beispiele, da immer, wenn es um Sexualethik geht, dann kochen die Emotionen immer ganz schnell hoch. Das ist wirklich auffällig. Das ist mir auch in Gesprächen immer wieder untergekommen. Da gibt es dann oftmals kein Halten mehr. Und deshalb bin ich ins Nachdenken gekommen, genau über diese Thematik nachzudenken, selbst zu suchen und zu forschen in der Schrift und dann auch darüber zu reden. Ich habe das sehr grundsätzlich gemacht und habe im Alten und Neuen Testament einfach mal zu dieser Thema Homosexualität geschaut. Als Ausgangspunkt für unsere Überlegung habe ich dann auch aus dem Neuen Testament drei Verse als Ausgangspunkt genommen, aus einem Brief, den Paulus an die Korinther schreibt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, in den Versen 9 bis 11 ist Folgendes zu lesen. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. In diesem Abschnitt des Briefes von Paulus wird ja eine lange Liste von Handlungen aufgestellt, die der heilsamen Lehre zuwider sind, beziehungsweise mit denen man das Reich Gottes nicht ererben kann. Dort werden neben Dieben, Geizigen, Trunkenbolden, Ehebrecher und so weiter eben auch Männer genannt, die sich aktiv oder passiv homosexuell betätigen. All das gab es also damals schon bei den Menschen, die zur Gemeinde gehörten. Derart praktizierte Homosexualität steht hier also in einer Reihe mit anderen Sünden und ist auch der Gemeinde nicht fremd. Und die Homosexualität ist wie jede Sünde mit einem Leben der Nachfolge Christi nicht zu vereinbaren. Gerade diese Thematik steht ja auch in unserer Gesellschaft relativ weit oben auf der Agenda. Den biblischen Befund bei diesem Thema habe ich an einigen Stellen in der Bibel identifiziert, die bei der Beurteilung unterschiedlich bedeutsam sind. Wer diese Stellen im Einzelnen einmal sichten möchte und nicht weiß, wo steht, kann mich ja im Anschluss mal ansprechen. Die Analyse all dieser Stellen ist jedenfalls so umfangreich, als dass man sie in einer Predigt wirklich darlegen könnte. Zusammenfassend kann ich aber Folgendes sagen. Es gibt unterschiedliche theologische Meinungen zu dem Thema. Da habe ich auch einiges zu gelesen. Einige Meinungen vertreten aufgrund dieser Bibelstellen die Auffassung, dass die Bibel grundsätzlich jede Form praktizierter Homosexualität ablehnt. Sexualität sei legitim nur im Kontext der Ehe zwischen Mann und Frau auszuleben. Andere sind der Auffassung, dass die angeführten Textstellen keine grundsätzlichen Aussagen zur Homosexualität machen, sondern vor allem ihre Entartung im Zusammenhang mit Götzendienst oder Pädophilie. Verbindliche homosexuelle Partnerschaften auf der Grundlage von Liebe und Treue geraten nirgends in den Blick. Und es ist grundsätzlich festzuhalten, dass Homosexualität in der Bibel auch nirgends positiv erwähnt wird. Jesus betont gerade im Zusammenhang mit der Frage nach der Ehescheidung als ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes, dass das Zusammenleben von Mann und Frau und von Mann und Frau und dass eine Frau und ein Mann ein Leben lang zusammenbleiben. In diesen Kontext gehört auch die menschliche Sexualität als Teil des Einfleischwerdens von Mann und Frau. Soweit eine wirklich kurze und theoretische Betrachtung zum Thema. Was mir viel wichtiger ist, sehr viel wichtiger ist, wie wir damit, also der Sünde und dem Sünder persönlich und gemeintlich umgehen. Was ist da richtig im Sinne Jesus? Und was hilft uns dabei, den richtigen Umgang zu finden? Wenn ich eines in meinem Leben als Nachfolger Jesu gelernt habe, dann dies. Das Wort Gottes ernst zu nehmen in der Gänze und gleichzeitig die bedingungslose Liebe und Gottes Gnade an die Menschen weiterzugeben. Das Liebesgebot Jesu und unterschiedliche Schrifterkenntnisse stehen aber im Gemeindealltag in einer gewissen Spannung zueinander. Und da muss man sich die Frage stellen, was gilt da mehr? Was gilt mir? Die Liebe zu den Menschen oder die Treue zu meiner eigenen Schrifterkenntnis im Blick auf Gottes Gebote? Ich meine, dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf oder einseitig betonen sollte. Mein Fazit bis jetzt ist, dass es darum geht, diese Spannung auszuhalten. Auch wenn wir nicht alle Dinge eindeutig beantwortet bekommen, so viel wir auch bei dem Thema forschen und überlegen. Eins ist auch klar: Jesus liebt den Sünder, aber er lehnt die Sünde ab. Vielleicht kann uns diese Differenzierung helfen, den Kontakt zu Menschen zu halten, die anders sind oder nach unserer Meinung in Sünde leben, ohne uns dem Vorwurf auszusetzen, dass wir diese Taten nun gutheißen. Und ich will unseren Blick wieder auf Jesus richten. Jesus hatte auch keine Berührungsängste mit den Sündern seiner Zeit, obwohl er frommer Jude war. Und jetzt richte mal den Blick auf dich. Wer warst du, bevor Jesus dich angeschaut hat, dich angerührt hat? Du und auch ich, wir waren Sünder, bevor Jesus in unser Leben kam. Aber Jesus hat uns zu gerechtfertigten Sündern gemacht. Er hat uns angenommen. Und seine Vergebung, liebe Geschwister, braucht zumindest ich jeden Tag. Und deshalb meine ich, dass wir, was die Schwere der Sünden angeht, überhaupt keine Unterscheidung machen können. Ich will dem sogar deutlich widersprechen. Aber leider passiert das, gerade mit diesem hochemotionalen Thema Homosexualität. Wir werden immer wieder auf diese Spannung stoßen und es wird eine Herausforderung für uns bleiben, unterschiedliche Erkenntnisse im Blick auf das Verständnis von Gottes Wort klar auch zu benennen, aber auch gleichzeitig in der Liebe Jesu miteinander umzugehen. Wenn wir jetzt wieder beginnen würden, neue Gesetze im gemeindlichen Kontext einzuführen, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dann machen wir etwas verkehrt. Jesus ist doch in diese Welt gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und wenn wir jetzt wieder einen Verhaltenskodex ausgeben würden, wann jemand in der Gemeinde leben kann, würden wir wieder gesetzlich werden. Und wir würden uns dann auch wieder zu Richtern machen. Ich habe das erlebt bei Leuten, die sich selber für sehr geistig reif hielten und das Thema zu einem Thema gemacht haben, wo ich den Eindruck hatte, das haben die mit einer großen Messingtafel irgendwo an die Kirchenmauer genagelt, aber wenn das so ist, dann kann das nicht sein, dann kann er nicht Gemeindeglied sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Richter zu spielen. Definitiv nicht. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und dabei hilft es uns immer wieder, auf Jesus zu schauen. Im Text, den ich eingangs gelesen habe, haben wir das ja sehen können. Jesus verurteilt diese Frau nicht zum Tode. Man könnte fast sagen, der hat gar keine Zeit dafür zu richten. Jetzt ist nicht die Zeit zum Richten. Zum Ermahnen ist es notwendig, weil uns das hilft. Es hilft uns, zwischen Gottes Leitplanken zu bleiben. Und wenn wir auch so handeln mit den Sündern in der Gemeinde, ohne die Sünde unter den Teppich zu kehren, dann handeln wir auch im Sinne Jesu. Christiane, blendest du uns mal das nächste Bild ein? Das habe ich an einem anderen Tag gemacht, dieses Foto. Und das soll deutlich machen, wenn da so ein schwarzes Schaf ist, in der Herde, das fällt auf und in der Gemeinde, wenn was passiert, dann ist das auch ganz offensichtlich. Und irgendwann ist vielleicht jeder mal von uns da so ein schwarzes Schaf. Jesu Wesensart ist Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist doch das, was wir alle erfahren möchten, wenn wir mal in eine schwierige Situation geraten und vielleicht mal zu seinem schwarzen Schaf werden. Lasst uns das mitnehmen. Denkt darüber nach. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Widersprüche habt, ihr könnt mich ansprechen. Aber denkt bitte darüber nach, wie wir mit Sünde und Sündern in der Gemeinde umgehen sollen. Oder du eben auch persönlich in deinem Alltag. Amen.